Herzlichen guten Morgen. Für mich ist es wieder eine besondere Freude, hier zu stehen und euch das Wort weiterzugeben, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Ja, in der letzten Zeit habe ich dann verschiedene Predigten so angehört. Ja, es gibt ja so die Möglichkeit, über Internet verschiedene Predigten anzuhören. Und da hat mich eine unter vielen angesprochen und dann habe ich mir gedacht, also das sollte ich doch eigentlich mal weitergeben, jetzt mit meinen Worten, ja, wie der Herr geführt hat. Und so möchten wir heute Morgen das Thema betrachten, Wachstum in der Nachfolge. Wachstum in der Nachfolge. Wir wollen da die Bibel aufschlagen und beim Epheserbrief, ja, die Bibel aufmachen und Kapitel 4, Vers 15 lesen. Epheser 4, Vers 15. Da sagt das Wort Gottes einen sehr wichtigen Vers für unser Leben, für das Wachstum im Allgemeinen. Da heißt es, sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken in ihm, der das Haupt ist. Und da geht es um Jesus Christus. Und ausgehend von diesem Wort wollen wir heute Morgen drei Punkte betrachten. Drei Punkte. Das erste ist der Beginn des Wachstums. Das zweite ist der Prozess des Wachstums. Und das dritte ist das Ziel des Wachstums. Aber bevor wir da einsteigen, wollen wir doch nochmal zusammen still werden nochmal und beten und den Herrn anrufen um seine Führung und Leitung. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir. Und wir danken dir, dass wir jetzt dein Wort aufschlagen dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass dein Heiliger Geist es uns lebendig machst. Du kennst jedes Herz, jede Person, die hier ist, Herr. Du kennst jeden Einzelnen und weißt, was nötig ist. Und so bitten wir dich, dass du dich in deiner Gegenwart verherrlichst und zu uns sprichst. Hab Dank dafür. Amen. Also wir beginnen in diesem Vers nochmal, heranwachsen in allen Stücken in ihm, Christus. Das ist eine wichtige Aussage und zwar, es geht um das Wachstum. Und wenn wir den ersten Punkt jetzt betrachten, den Beginn des Wachstums, dann kommen wir ganz klar zurück, da müssen wir ja zuerst mal geboren werden, um zu wachsen, oder nicht? Also die Geburt ist die Grundlage des Wachstums. Ohne Geburt gibt es kein Wachstum. Und ja, ich bin im September 1955 geboren, also 1954 konnte ich noch nicht wachsen, ist doch klar. Und so ist auch im geistlichen Leben. Wer noch nicht geboren ist, der kann auch noch nicht wachsen. Egal wie er sich anstrengt, egal was er dann macht, egal, ob er in Gemeinden geht oder sonstige christlichen Akten macht, er kann nicht wachsen. Das Wichtigste ist, er muss geboren werden. So wie der leibliche Mensch geboren werden muss, um zu wachsen, so verhält es sich auch mit dem geistlichen Menschen. Wir können nicht wachsen, wenn wir nicht geboren sind. Und da heißt es in eine wunderschöne Erklärung in der Bibel, in Johannes Kapitel 3. Viele kennen das, und zwar die Geschichte von Nikodemus. Da lesen wir ab Vers 1, Johannes 3, 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam des Nachts zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann kommt eine wunderschöne Erklärung, die kann ich euch als Hausaufgabe mitgeben, wie Jesus diese Wiedergeburt, dieses Neugeborenwerden erklärt und es als wichtigster Punkt in diesem Leben, dessen den Nikodemus vorstellt. Der Mensch muss neu geboren werden. Ohne Wiedergeburt gibt es kein ewiges Leben, kein Reich Gottes für ihn. Und das ist die klare Botschaft der Bibel. Das ist die Wahrheit. Jeder Mensch, er muss zweimal geboren werden. Die erste Geburt ist diese leibliche Geburt. Ja, und die hat jeder von uns hinter sich. Ja, sonst würdet ihr ja nicht hier sitzen. Die steht, das Datum, wissen wir ganz genau, steht in eurem Pass, in eurem Personalausweis. Da bin ich geboren worden, da bin ich zur Welt gekommen. Aber die zweite, die geistliche Geburt, ist eigentlich die wichtigere. Die wichtigste für diese Entscheidung, hast du das ewige Leben oder hast du es nicht? Und ich habe früher dann in der Bibelschule gelernt, und das wiederholt sich immer im Laufe des Lebens, des Dienstes, ja immer wieder dieser Satz, wo es heißt, ja, wer zweimal geboren ist, der muss nur einmal sterben. Und wer einmal geboren ist, der muss zweimal sterben. Also der erste Satz ist, der muss einmal sterben, ist jetzt dieser physische, wenn wir hier die Augen zumachen, ja, dann dürfen wir, wenn wir den Geist Gottes, wenn wir wiedergeboren sind, die Augen wieder aufmachen in der Ewigkeit bei Jesus. Aber während wir nur einmal geboren sind, dann werden wir sterben, und dann kommt aber auch noch nachträglich das Gericht. Und die Bibel sagt von dem zweiten Tod, dem ewigen Tod. Um in der Nachfolge Jesu zu wachsen, so wie das Bibelwort, was wir gelesen haben, heranwachsen in allen Stücken in ihm, der das Haupt ist, Christus, so muss jeder wiedergeboren sein. Wir müssen den Heiligen Geist in unserem Leben haben. Und das ist nur die einzige Verbindung, die wir dann zum lebendigen Gott haben dürfen. Und Gott sagt es in vielen, vielen Bibelworten, ja, wie das in unserem persönlichen Leben aussieht. Wie dieses persönliche Leben, das neue Leben, ja, in unser Leben hineinkommt, in das natürliche Leben. Da heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist etwas Neues, es ist neu geworden. Und das ist dieser neue geistliche Mensch, der in diesem Augenblick geboren wird, wenn du ja Jesus als deinen Herrn und Heiland erkennst, wenn du deine Sünden ja bereinigt bekommst durch Jesus Christus. Dann heißt es in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, also wer an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und so können wir weiterfahren. Johannes 1, Vers 12. Alle denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und Römer 8, Vers 9. In ihm seid, in ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geist, wenn anderes Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und Römer 8, 16, dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und so gibt es noch viele Stellen, und ich habe eben diese Stellen herausgesucht, damit wir wissen, ja, haben wir den Heiligen Geist, so haben wir das ewige Leben. Haben wir ihn nicht, so haben wir nicht das ewige Leben. So sind wir nicht wiedergeboren. So sind wir also nicht Gottes Kinder, wenn der Geist Gottes nicht in uns ist. Aber wenn wir den Geist Gottes empfangen haben, dürfen wir sagen, wir sind wiedergeboren. Aber wenn wir so rumhören, es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, ich bin ein Christ, ja, ich glaube an Gott. Ich bin auch ein Kind Gottes, ja, ich denke ja, der Herr Jesus, also, ist ein guter Mensch gewesen. Ich glaube Gott, ich gehe zur Kirche, ich gehe zur Gemeinde, ich bin getauft. Und dann kommt eine ganze Liste, die man aufzählt, gar konfirmiert, christlich getraut. Ja, ich bin rechtschaffen, ich gebe Spenden, ich helfe da und dort, ich führe ein ordentliches Leben. Ja, ich halte die Gebote, soweit ich es kann, und noch vieles mehr. Aber das Traurige ist, dass viele dieser Menschen nicht den Heiligen Geist haben. Sie sind nicht neu geboren worden. Und alles, was sie tun, das tun sie ohne den Heiligen Geist, ohne wiedergeboren zu sein. Alles aus eigener Kraft, alles aus diesem Maßstab heraus, entweder so anerzogen oder so mitläufermäßig oder einfach, um einen guten Eindruck zu machen, ja, ich bin doch ein Christ, ich bin doch ein guter Mensch, ich gehöre auch dazu. Ja, so war es in meinem Leben dann auch, ja, ich hatte auch als Jugendlicher, gehörte ich dazu. Ja, viele haben gemeint, naja, der ist ja auch gläubig, aber mit dem Herzen war ich nicht dabei, es kam einfach aus eigener Kraft. Und diese Menschen, sie können nicht wachsen, sie können nicht den Maßstab der Bibel erreichen, auch wenn sie sich anstrengen und alles Mögliche unternehmen, um so zu leben, wie die Bibel es sagt. Aber wenn sie nicht von Neuem geboren sind, dann geht das alles daneben. Sie haben keine Kraft, sie können nicht wachsen. Ich möchte da ein Beispiel aufführen. Ja? Es ist so wie bei einem Fußballclub. Ja, wenn ich an einem Fußballclub beitrete, ja, da kann ich voll aktiv werden, da kann ich Werbungen bringen, ja, da kann ich Leute anheuern, da kann ich viele Sachen bewegen. Ja, ich kann sogar so aufsteigen, dass ich der Präsident von diesem Club werde. Und das ist alles ganz toll. Ich kann Spenden geben, ich kann neue Rasen finanzieren, Tore und alles Mögliche kann ich machen. Aber ich bin nicht der, der auf dem Spielfeld steht und wirklich zu der Mannschaft gehört. Und so machen es viele auch in einer Gemeinde. Sie sind auch Mitläufer, sie machen alles mit. Sie sind dabei, sie machen alles, sie geben und meinen, das ist das, was Gott möchte. Aber die Neugeburt, die fehlt noch. Wilhelm Busch sagte einmal, ich werde nicht zu einem Auto, wenn ich in der Garage schlafe. Und so werden wir auch nicht zu einem Christ, auch wenn ich in eine Kirche oder in eine Gemeinde oder sonst wohin gehe. Wie viele sind wiedergeboren und wie viele nicht? Es gibt so viele, die haben den Heiligen Geist nicht und sind doch mitten in der Gemeindearbeit. Da muss ich ja auch bekennen, auch ich war so einer, der mitgelaufen ist, der mit in der christlichen Jugend war und der auch meinte, er wäre gut, bis Gott eingegriffen hat und gezeigt hat, ja, in einem Zustand, wo es auf Leben und Tod ging, ja, wenn du heute sterben wüsstest, ja, wo wärst du dann? Und da habe ich begriffen, ich habe noch kein neues Leben. Der Geist Gottes hat mich noch nicht ergriffen. Er lebt noch nicht in mir. Und da habe ich wieder ein Leben geändert. Vielleicht sind heute Morgen auch so Menschen unter uns, die haben noch nicht den Heiligen Geist, noch nicht diese persönliche Verbindung mit Gott, mit Jesus. Heute ist die Möglichkeit, heute kannst du es ändern. Wenn Gott zu deinem Herzen spricht, ja, du bist gemeint. Aber jetzt wirst du mich fragen vielleicht, wie stelle ich denn fest, ob ich den Heiligen Geist habe oder nicht? Ich möchte auch da mal drei Dinge grob nennen, ja, um zu sehen oder wo du prüfen kannst, ob du wiedergeboren bist oder nicht, ob du den Heiligen Geist hast oder nicht. Drei Dinge. Das erste ist, kannst du von ganzem Herzen sagen, ja nicht nur mit dem Verstand, sondern von Herzen, Jesus Christus ist mein Herr, ist der Herr meines Lebens. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, kannst du, ja oder hast du erkannt, dass du ein Sünder bist? Dass du ohne Jesus Christus, ohne seine Vergebung verloren bist, dass du verdammt bist. Das ist der zweite Punkt, um zu erkennen, ob du den Geist Gottes hast. Wenn du da Ja sagst, dann wirkt der Geist in dir. Dann weißt du, du bist ein Sünder, du brauchst Jesus. Ohne ihn bist du verloren. Und der dritte und letzte Punkt, also einer der grob gesagt Punkte, wenn du mit ihm leidest, wenn du mit Jesus gehst, leidest du, dann hast du ihn. Ja, wenn du mit ihm leidest, dann hast du ihn. So heißt das, so hat mal jemand gesagt. Und das stimmt. Wenn du zum Beispiel in Begegnungen kommst, wo Witze und Beleidigungen über Jesus, über Gott gemacht wirst und du erkennst, ja, das ist aber schlimm, das geht nicht, da habe ich nichts zu suchen. Das ist ja in meinen Augen ja Verrat an meinem Herrn. Ja, dann leidest du, dann hast du eine Antenne für Gott, dann ist der Geist in dir wirksam. Ja, oder wenn du an Orte gehst oder kommst, wo du ganz genau erkennst, da ist ja Arbeit gegen Gott, da ist Gott nicht gegenwärtig, da stimmt was nicht und du gehst weg, dann bist du einer, der ja angesprochen ist im Herzen durch den Geist Gottes, um da auszuweichen, um wegzugehen. Ja, oder wenn du hörst, dass Menschen wegen des Glaubens zu Tode gefoltert werden, wenn man daran denkt, in den muslimischen Gebieten, wo Menschen einfach umgebracht werden, weil sie an Jesus glauben, oder jetzt die Situation in Afghanistan. Ja, wenn du das hörst und tief ergriffen bist, oh, diese armen Menschen, ja, wir beten für sie, dann wirkt Gottes Geist in dir und macht dich traurig, damit du doch in der Fürbitte für diese Menschen betest. Das ist ein Zeichen, dass der Geist Gottes in dir wirkt. Ja, das war der erste Punkt. Das Wichtigste ist, dass wir von Neuem geboren sind, dass wir die Geburt hinter uns haben. Und dann gibt es Wachstum. Dann können wir zunehmen. Dann kommen wir zum zweiten, der Prozess des Wachstums. Geburt ist ja nur der Anfang. Und dann geht es immer weiter. Also das Wachstum beschränkt sich nicht nur auf die Geburt, Hauptsache er ist jetzt geboren, sondern es geht ja weiter. Wenn ein Baby zur Welt kommt, ja, dann ist es ungefähr so, ja, wie sagt man, 50 Zentimeter lang und wiegt so ungefähr 4 Kilo. Und das ist ja wunderbar. Und wenn es dann ja im Krankenhaus zur Welt kommt, dann kommen alle und freuen sich und ja, machen da ein Riesenfest da um das Bett der Mutter und freuen sich, ja, dieser Kerl ist doch wunderschön, 4 Kilo und das ist was Wunderbares und alle sind begeistert. Gut, aber wenn man nach einem Jahr wieder mal die Eltern besucht, wieder das Kind sieht und es hat immer noch 4 Kilo und ist 50 Zentimeter lang, dann schlägt diese Begeisterung um in Besorgnis, oder nicht? Und wie ist das in unserem geistlichen Leben? Wie sieht es da aus mit dem Wachstum? Ja, in Deutschland ist es ja wunderbar, da wird ja alles kontrolliert. Ja, wenn man Baby geboren ist, dann gibt es ja die U-Untersuchungen. Dann gibt es die U1, U2, U3, U4 und dann geht es weiter bis 10. Und da ist das ganze Kindheitsalter da eingeschlossen. Bis zu 8 oder 10 Jahre muss man diese 10 U's ja hinter sich haben. Ja, das wäre so was ganz Tolles, wenn man das auch im geistlichen Leben machen würde, ja. Wenn wir auch so U-Untersuchungen machen, wie es im geistlichen Leben aussieht, müsste man in der Gemeinde mal einführen, dass so ein U-Arzt da, Seelsorger, um nachzuforschen und nachzuprüfen, ja, wie stehst du jetzt in deinem Wachstum vor Gott? Auch wir müssen zunehmen. Auch wir sollten kontrolliert werden. Ich komme wieder zurück zu Epheser 4, Vers 15. Sondern dass wir heranwachsen in allen Stücken in ihm, der das Haupt ist, Christus. Wir sollen wachsen. Wie sieht es in Wirklichkeit in deinem geistlichen Leben aus? Wächst du? Nimmst du geistlich zu? Paulus schreibt mal zu den Korinthern und gibt ihnen mal da so einen Spiegel vor, so eine U-Untersuchung. Ja, in 1. Korinther 3, Vers 1 und 2, da schreibt er diesen Korinthern, Und ich, meine liebe Brüder, konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern als mit fleischlichen Menschen, als mit Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr vertragt sie nicht. Ja, ihr vertragt sie auch heute noch nicht. Und der Epheserbriefschreiber, der zeigt uns diese Wichtigkeit des Wachstums auf in Hebräer 5, Vers 12 und 13. Und obschon ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, also Herangewachsene, habt ihr wieder nötig, dass man euch gewisse Anfangsgründe der Aussprüche Gottes lehre, und seid der Milch bedürftig geworden und nicht fester Speise. Denn wer noch Milch genießt, der ist unerfahren im Worte der Gerechtigkeit, denn er ist unmündig. Und so lesen wir auch weiter in Petrus' Brief. Ihr seid als neugeborene Kindlein begierig nach der vernünftigen, unverfälschter Milch, damit ihr durch sie zunehmt zum Heil. Also immer wieder werden wir aufgefordert, wachsen, zunehmen. Fragen wir uns, sind wir zufrieden mit dem Wachstum, mit dem geistlichen Wachstum unseres Lebens? Nicht nur sind wir zufrieden, sondern ich möchte das weiter sagen. Ist Gott zufrieden mit deinem Leben, mit deinem geistlichen Wachstum? Hast du wirklich zugenommen oder stehst du immer noch auf der gleichen Stufe wie vor einem Jahr oder schlimmer noch wie vor 5 Jahren? Wir sollten öfters in unserem Leben ganz persönlich uns prüfen und ganz persönlich mal solche U-Untersuchungen durchführen. Dann müssen wir mal fragen, ja, was sollen wir denn jetzt prüfen? Wie soll diese Untersuchung stattfinden? Was soll ich jetzt machen? Wie stelle ich fest, dass ich geistlich wachse? Da habe ich dann 3 Punkte, 3 Bereiche, in denen wir zunehmen müssen. Und das ist ein Muss für das geistliche Leben. Und da kannst du dich prüfen. Und da kannst du ja abhaken und sagen, ja, da bin ich gewachsen, ja, da nehme ich zu. Und also es sind diese 3 L's, 3 L's will ich mal nennen. Und diese muss in unserem Leben stattfinden, sie müssen zu sehen sein. Das erste L ist die Lehre. Das zweite die Liebe. Und das dritte das Loslassen. 3 L's. Lehre, Liebe, Loslassen. Also schauen wir mal zur Lehre. Ja? Bist du im Worte Gottes weitergekommen? Wirkt das Wort Gottes in deinem Leben? Liest du noch und denkst du über das Wort Gottes nach? Wilhelm Busch sagte einmal, jeder Christ sollte 1 Kapitel im Alten Testament und 1 Kapitel im Neuen Testament jeden Tag lesen. Das ist so die Grundversorgung, hat er gesagt, Grundversorgung ja, des geistlichen Menschen. Wer darunter liegt, ist unterernährt. Da sehen wir, wie wichtig es doch ist, dass wir täglich doch unsere Bibellese machen, dass wir das Wort Gottes aufschlagen und fragen, Herr, was hast du heute mir zu sagen? Ja, manchmal kommt man gar nicht zu diesem ganzen Kapitel, aber Hauptsache, du hast da mal 3 Gedanken zusammengefasst und ja, hörst das, was Gott dir sagen will, wo Gott in deinem Leben wirken will. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes studieren und lesen. Aber manche machen das so, ja, am Sonntag kommen sie hierher. Ja, da gibt es das Festmahl, Gottesdienst, wunderbar, da feiert man den Tag des Herrn. Es ist ja sehr schön, hier können wir Gemeinschaft haben, da hören wir das Wort Gottes und da kann man so richtig auftanken. Ja, und wenn man dann noch nach Hause kommt, dann ist man noch bereit, ja, ein Andachtsbuch vielleicht zu lesen, eine Abendandacht zu machen. Heute ist ja Sonntag, ist ja wunderbar. Aber während der Woche, ja, da ist Flaute. Das ist so, wie wenn ich jetzt am Sonntag ein Festessen habe Und ab Montag bis Freitag gibt es nur einen Apfel und eine Banane. Mehr nicht. Und so sieht unser geistliches Leben dann aus. Es wird kraftlos. Ja, man leidet unter geistlicher Magersucht. Weißt du, was Magersucht ist? Da müsst ihr mal nachforschen. Magersucht, das sind Menschen, die einfach durch zu wenig Nahrungsaufnahme einfach abmagern und einfach ja immer dünner, immer schwächer werden. Und dann, wenn sie mal essen wollen, ja, und wenn sie mal eine feste Speise, dann können sie fast das nicht mehr. Und so sind es viele geistliche Menschen, die so abgemagert sind, dass wenn sie mal feste Speise kriegen, ja, dann können sie es nicht mehr fassen. Und da muss man wieder anfangen mit der Milch, wie Paulus es den Korinthern gesagt hat. Aber diese Menschen, die haben keine Kraft, sind so kraftlos geworden. Warum? Weil sie nicht die richtige Ernährung genommen haben. Und so ist es in unserem geistlichen Leben auch. Wir haben keine geistliche Kraft, wenn wir nicht tanken, wenn wir nicht aufnehmen, wenn wir das Wort, die Lehre nicht annehmen. Und deshalb ist es so wichtig, die Lehre. Dann das zweite Muss in unserem Leben, in unserem geistlichen Leben, ist wachsen in der Liebe. Bist du in der letzten Zeit in der Liebe gewachsen? Hast du zugenommen? Ist sie größer geworden? Hast du eine neue Erfahrung mit der Liebe gemacht, indem du deinem Nachbar was Besonderes gemacht hast oder deiner Ehefrau ein ganz schönes Blumenstrauß geschenkt hast? Oder ist die Liebe irgendwie, hat sie zugenommen, hat sie Werke in deinem Leben? So heißt es eben Wort Gottes. Ab Markus 12, Vers 29 bis 31, da heißt es, Jesus aber antwortete ihm, das vornehmste aller Gebote ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist alleiniger Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüt und mit aller deiner Kraft. Das ist das vornehmste Gebot. Und das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Also die Liebe zuerst zu Gott soll der erste Punkt in unserem Leben sein, die erste Stelle haben und dann auch gleich die Liebe zum Nächsten. Die Liebe zu unserem Nächsten. Prüfen wir doch uns selbst. Wie sieht es da aus in unserem Leben? Wächst die Liebe zu deinem Nächsten? Ist die Liebe zum Gott wirklich als erster Punkt in deinem Leben? Ja, Liebe wächst zu deinem Nächsten. Was sagt deine Ehefrau dazu? Was sagt dein Ehemann dazu? Deine Kinder, dein Nachbar? Ja, zu dieser wachsenden Liebe. Können Sie das bestätigen? Johannes 13, Vers 35 sagt, daran wird jedermann erkannt, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nicht nur mal so gerade mal, sondern wachsend und zunehmend. Es soll nicht immer gleich bleiben, es soll zunehmen. Zum dritten, L, ja, wir haben ja es mit den Ls, drei Ls, das Wachsen ist ein Muss in unserem Leben und dazu gehört das dritte L, das Loslassen. Wie sieht es da in meinem Leben aus? Halte ich fest, was ich sowieso nicht behalten kann, um das zu verlieren, was Gott mir geben will? Wir wissen, dass der Geist Gottes in dem ausgegossen ist, wenn wir Gottes Kinder sind. Und durch den Geist ist auch die Liebe in unserem Herzen. Aber wenn wir sie nicht zur Auswirkung kommen lassen, ja, das Loslassen, dann ja, hat es keine Wirkung. Also dieses dritte L ist auch sehr wichtig. Was halten wir noch krampfhaft fest in unserem Leben? Ja, da kann man viele Sachen aufzählen. Das Haus, ja, Auto, Kinder, Arbeit, Hobby, Geld, Fernsehserie, Handy und ich habe noch so viele andere Sachen mit aufgeschrieben. Jeder hat da seine Punkte. Bin ich Gewachsen im Loslassen. Kann ich loslassen? Oder bin ich noch an manchen Dingen so gebunden, dass ich sage, ja, das brauche ich noch. Und das ist doch noch was ganz Wichtiges für mich. Wachsen. Was sind die Dinge, die mich festhalten? Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden, sagt der Jesus. Fragen wir uns, bin ich in meinem Wachstum weitergekommen? Nochmals diesen Vers, mit dem wir diese Botschaft angefangen haben, ja, und der uns begleiten soll, sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Du wirst jetzt fragen, ja, wie mache ich denn das jetzt in meinem Leben? Wie wachse ich denn jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Gibt es bestimmte Schritte zu berücksichtigen? Ja, was soll ich jetzt ja ab morgen tun oder ab heute Nachmittag? Ja, wenn der Geist Gottes in dir wirkt und ja, dich zum ersten Schritt ermutigt, dann tue ihn. Der erste Schritt ist Buße tun. Wenn Gott dir etwas aufgedeckt hat, dann erkenne und deine Verfehlungen, bekenne es. Bekenne dein Versagen, gib es zu, komm zum Herrn und sage ihm, ich habe versagt, vergib mir, reinige mich wieder. Es ist so wichtig, dass wir diese Bereinigung in unserem Leben doch immer wieder durchführen. Denn Gott sagt selbst, so wie wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 9. Und das ist der erste Schritt. Ja, zum Weiterkommen, Buße tun. Und der zweite Schritt ist intensiv um die Führung des Heiligen Geistes bitten, um die Erfüllung, um die Fülle des Geistes. Wir wissen ja alle, dass jeder, der wiedergeboren ist, den Geist Gottes in sich trägt. Er wurde ihm geschenkt. Aber wir sollten auch dafür beten und da uns einsetzen, diesen Geist, diese Autorität zu geben in meinem Leben. Ihn zu bitten, Herr, wirke du, sei mächtig in meinem Leben, mach den Geist in mir so lebendig, dass ich ihn höre, dass ich darauf achte, was er mir zu sagen hat, dass ich darauf eingehe, dass es nicht meine Vorstellungen, meine Wünsche sind, die mich leiten, sondern dass du mich leitest und dass dein Geist mich führt. Bete um diese Führung, um diese Fülle des Geistes in deinem Leben. Und der dritte Schritt zum Wachsen ist Heiligung. Heiligung. Tue, was in der Bibel steht. Wende das Wort Gottes an. Wir haben ja vorher gelehrt, die Lehre ist ja so wichtig. Und wenn wir da erkannt haben, was der Herr von einem will, dann sollen wir das anwenden in unserem Leben. Und eine Hilfe ist, wenn du ein Heft oder einen Zettel hast, ja, dann schreib mal so 3 Punkte von der Bibellese, die du jeden Morgen machst, auf, was dir wichtig geworden sind. Nur ein kurzer Satz oder ein Wort, was dir wichtig geworden ist in dieser, ja, Morgenandacht, in dieser Zeit, wo du mit deinem Wort Gottes vor Gott stellst. Und, ja, schreib es da auf und leg es dahin, wo du es immer wieder, ja, am Tag triffst oder lesen kannst. Und du wirst feststellen, du wirst wachsen. Der Herr wird dir immer wieder daran erinnern, ja, das und das und jenes, ja, das ist geändert und das muss man beachten. Ja, der Herr wird dich führen. Ja, der dritte Schritt, Heiligung. Wenn man in der Nachfolge wächst, verlässt man die Komfortzone. Was heißt das? Ja, zum Beispiel ein Baby, ja, das hat die Komfortzone, das nichts machen muss, das nur, ja, schreien und, ja, entweder lachen oder nichts machen. Die Eltern machen alles, ja, die sorgen für die Pflege, die sorgen für das Schlafen, sie sorgen, ja, dass alles richtig geht, dass richtig Essen kommt, also es ist richtig Komfort, ja, schlafen legen. Beim Kleinkind sieht das schon ganz anders aus, ja, da sieht die Komfortzone so, ja, sie müssen auch selber essen, ja, sie müssen selber zur Toilette gehen. Ja, aber sie müssen sich nicht um die Kleidung sorgen, sie müssen sich nicht sorgen um ihr Zimmer, ja, sie müssen nicht sorgen, wo sie wohnen, sondern das machen auch noch die Eltern. So geht es immer Schritt für Schritt, dieses Wachstum, ja, bis zum Älterwerden, ja. Und das ist auch im geistlichen Leben so. Am Anfang, ja, da wirst du so getragen durch die Gnade des Herrn. Ja, ich weiß noch, die ersten Tage, die ersten Woche nach meiner Bekehrung, also ich war happy, ich war wirklich voller Freude. Ich konnte voll Freude auch zu meinen Arbeitskollegen sagen, ja, der Herr hat mich geändert. Und das konnten sie auch sehen. Ich sage, kein Problem. Aber so nach Monaten, nach einem Jahr, dann musste man schon, ja, gewachsen sein. Da ging es nicht mehr so ganz einfach. Da musste man auch dem Herrn, ja, im Worte gewachsen, Gebet zunehmen und auch Entscheidungen treffen, bis nach 2 Jahren nach meiner Bekehrung die Entscheidung fiel, ja, jetzt gehe ich zur Bibelschule. Es gibt Wachstum, es gibt dann auch Entscheidungen. Und so ist es auch in unserem geistlichen Leben. Wir müssen auch da zunehmen. Wir müssen stark werden. Wir müssen uns trainieren, dass wir stark und kräftig werden. Ja, wenn wir Muskeln bekommen wollen, ja, dann gehen wir da in so ein Center und dann geht's los. Ja, da muss man Sport machen und so weiter und da muss man immer hin und her, mal dann schwere Gewicht und so weiter. Und dass man unseren physischen Körper aufbaut mit Muskeln und so weiter. Ja, ja, manche übertreiben es ja. Aber im geistlichen Leben, ja, müssen wir uns ja auch mal trainieren. Da müssen wir auch dranbleiben und sagen, ja Herr, jetzt will ich in deinem Wort studieren, jetzt will ich ja mich vorbereiten, jetzt muss ich jenes machen, jetzt möchte ich mal meinem Nachbar über ein bestimmtes Thema eine Antwort geben und so einem Arbeitskollegen, ja, der mich ständig fragt nach etwas, ja, muss ich auch mal in der Bibel forschen, ja, was sagt jetzt das Wort über dies und jenes? Und da muss ich mich auch dahinter setzen und ja, nachforschen. Und interessant ist, dass bei Gottes Wachstum in unserem geistlichen Leben nicht um diese muskulöse Kraft geht, ja, um unser Anstrengen, jetzt aber ran. Nein, dort heißt es ja, abnehmen und Jesus groß werden in mir. Die Kraft Jesus soll immer werden. Der Glaube an sein Wort macht mich stark. Das treffen wir hinzu. Und das Wort Gottes selbst macht mich stark. Und das haben wir so oft in unserem Dienst erleben dürfen. Ja, das Wort ist kräftig. Das Wort wirkt. Nicht meine hochtrabenden Worte oder meine Anstrengungen, mein Einsatz. Es ist nur Mittel zum Zweck, aber jetzt Gott selbst hat das Gnadenwort gesprochen. Gott selbst in seinem Wort hat die Kraft geschenkt. Und jetzt noch zum letzten Punkt. Das Ziel des Wachstums. Das Ziel des Wachstums. Jesus, das ist Jesus Christus. Wir sollen das Ziel Gottes in unserem Leben erreichen. Gott hat für jeden das, was Bestimmtes voraus. Und so ist es, was Gott von uns erreichen will. Beispielsweise Paulus sagt in Philipper 3, Vers 14 und eins aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das Ziel des Wachstums. Er hat es klar vor Augen, der Apostel Paulus. Und so sollten wir es ja auch machen. In 2. Timotheus 4, Vers 6 und 7 sagt Paulus, denn ich werde schon geopfert, ja. Ich habe schon das Ziel vor Augen und das Ziel meiner Auflösung ist nahe. Und dann sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollenden, den Glauben bewahrt. Hinfort ist für mich die Krone der Gerechtigkeit bereitet, welche mir der Herr, der gerechte Richter, in jenem Tage zuerkennen wird. Das ist das Ziel. Und das dürfen wir auch in Augenschein nehmen. Unser Leben soll dazu dienen, dass Gott, ja, Jesus Christus in unserem Leben gelobt, gepriesen und verherrlicht wird, dass sein Geist in uns wirkt und uns erwartet eine wunderbare, ja, Zukunft. Und die Zukunft heißt, ich werde bei Jesus sein. Wenn ich hier die Augen zumache, wenn ich hier das Leben verlasse, dann werde ich aufwachen in der Ewigkeit beim Herrn. Und da müssen wir uns doch nicht, so festhalten an unserem, ja, Dasein hier, irdischen Dasein, wenn uns noch etwas viel Schöneres, viel Besseres, viel Herrlicheres erfährt oder wir sehen. Wir haben das Ziel des Wachstums, ist, wir dürfen einmal bei ihm sein. Und das sagt der Apostel Paulus, ich habe Lust abzuscheiden, um beim Herrn zu sein. Manchmal geht mir das auch so. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt fliehen vor den Umständen, vor den Schwierigkeiten, sondern einfach dieses ja, geistliche, innere Freudegefühl. Ja, wir werden beim Jesus sein. Was ist hier das Irdische? Was ist, wenn ich ja ein ganz tolles Haus habe, wenn ich ja ein tolles Auto habe, wenn ich was weiß ich was habe, ja, was ich mir wünsche, wenn ich doch noch was viel Herrlicheres habe, soll ich mich nicht ausstrecken nach dem, was Gott mir zubereitet hat, die Herrlichkeit. Und dann mache ich mir noch so viel Kummer und Sorgen um das, was ich hier habe. Ich möchte zum Abschluss kommen. Das Ziel des Wachstums ist, heranzureifen zu dem Mannesalter, was Gott für uns, für jeden Einzelnen bestimmt hat. Ich lese Epheser Kapitel 4, Vers 13 und folgende. Bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum vollkommenen Manne werden, zum Maße der vollen Größe Christi, damit wir nicht mehr Unmündige seien, umhergeworfen und herumgetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Spielereien der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie uns zum Irrtum verführen wollen, sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Abschließende Frage, wie sieht es in meinem Leben aus? Strecke ich mich nach solch einem Wachstum, nach dieser Reife? Denken wir darüber nach. Ja? Der Herr segne sein Wort. Amen.